Die Radio X Sendereihe Schwarz-Weiss beleuchtet historische und aktuelle Diskurse zur Basler Kolonialgeschichte und Sklaverei.
Hallo miteinander, da ist Elisa da Costa. Ich begrüße euch heute ganz herzlich zu der heutigen Hörbox-Sendung. Das ist heute eine spezielle Ausgabe. Und zwar haben wir heute die Auftaktsendung von Schwarz-Weiss on Air. Ihr könnt ab sofort Schwarz-Weiss wieder bei uns hören. Und zwar immer am jeweiligen Donnerstag, immer am Viertel ab 7, Viertel ab 9, Viertel ab 12 und Viertel ab 5 mit einem kürzeren Beitrag. Der lange Beitrag ist immer am 1, am Nachmittag, bei uns live on air. Falls du jetzt mal nicht Zeit hast, zum Reinhören und darum die Sendung verpasst hast, musst du aber nicht traurig sein. Du findest die lange Version auch bei uns auf der Webseite auf www.radiox.ch. Da kannst du alle Episoden wieder nachhören. Bevor wir weitermachen, da eine kurze musikalische Pause mit dem «Two Sugar» vom Wizkid featuring Ira Star. So, willkommen zurück. Ich stehe jetzt hier im Studio mit dem Tom. Tom, herzlich willkommen. Schön, bist du da.
Danke, Elisa.
Was ich mich so ein bisschen gefragt habe, das letzte Mal hat man ja Schwarz-Weiss ohne RKM 2018. Was war der Grund, wieso du gesagt hast, nein, das Format muss unbedingt wieder zurückkommen? Wir wollen das wieder back bei Radio X.
Also, das eine ist die Gegenwart der internationalen Beziehungen. Sind es eigentlich immer wichtig gewesen. Radio X hat auch die Welt in Basel wollen spiegeln, was es hier alles gibt. Und selbstverständlich hat es auch externe Aufhänger gegeben, den Fokus Basler Kolonialgeschichte vielleicht ein bisschen weiterzuentwickeln, zu vertiefen, andere Themen aufzunehmen. Es ist politisch hat es Vorstösse gegeben, es hat sich ein mediales Echo auch breiter gefunden. Und das war ein Thema, wo wir immer wieder am Rand in der bisherigen Schwarz-Weiss-Ausgabe zwar dabei hatten, dass es ganz eng um wirtschaftliche Verflechtungen eben auch geht, die hier zwischen der Stadt und eben dem grossen Kontinent stattfinden. Und dann jetzt gesagt, nein, das ist eigentlich der richtige Moment, dass wir jetzt mal den Fokus ganz stark auf die Rolle von Basel im Sklavenhandel und auf einfach unsere Beziehung hier von der Region im Verhältnis zu einer Kolonialgeschichte legen.
Jetzt würden vielleicht ein paar Leute im Publikum denken oder meinen, gut, Black Lives Matter war doch extrem laut gewesen im 2020. Wieso hat es vielleicht jetzt doch auch einen Moment gebraucht, um die Sendung wieder zurückzubringen?
Wir haben auch über solche Themen natürlich aktuell immer wieder berichtet. Man muss jetzt ganz real sehen, wir haben mit zwei Corona-Jahren natürlich auch teilweise ganz schwierige Produktionsbedingungen gehabt. Man hat über viele Monate nicht gewusst, wie kann man Gäste einladen, wie kann man so Sachen organisieren. Ich glaube, das war ein Hauptgrund gewesen, neben Lancierungen von anderen neuen Sendegefässen, dass jetzt einfach das Schwarz-Weiss, das Label, so gesehen, ein paar Jahre geruht hat. Aber wenn wir sehen, die Aktualität geht nicht weg. Also wir werden mit Sicherheit, sei es jetzt das Thema, sei ein anderes Thema, in dem Beziehungsgeflecht weiter aktiv bleiben. Es ist jetzt eben mal für einmal weniger der Fokus als eben auch ein Manifest Afrika hier in Basel, sondern eben ein historischer Fokus. Aber, und das ist vielleicht das zweite Anliegen von dieser Sendereihe, wir leben alle in einer Gegenwart, wo ganz viele von den Sünden in der Geschichte, die wir heute beklagen, wir wissentlich oder nicht wissentlich nach wie vor Tag für Tag begehen. Es geht also auch hier darum, dass man wirklich auch eine Brücke zur Gegenwart schlägt und halt auch ein heutiges Verhalten, wo wir Schweizerinnen und Schweizer oder der Westen, wie man das nennen will, eigentlich nach wie vor an den Tag legen, was sich vielleicht unter dem Strich gar nicht so sehr unterscheiden von den Grausamkeiten, die wir jetzt in der Vergangenheit erkennen.
I see. Und was kann unser Publikum fix erwarten? Also was wünschst du dir auch jetzt von dieser Ausgabe jetzt im 2023?
Also sind die, glaube ich, sicher, dass man sich einfach, wenn man sich mit einem Thema auseinandersetzt, es immer Momente gibt von Aha-Erlebnissen, von Sachen, die man so nicht gewusst hat, Sachen, die man so nicht wahrgenommen hat. Es geht sicherlich auch beim X eigentlich als Programm, so wie wir aufgestellt sind, hat auch ein gewisses Bewusstsein in der Breite schaffen, dass es Problematiken, Problemstellungen, Herausforderungen gibt, die nicht einfach ganz von allein weggehen oder die vertieft betrachtet werden und wo, ich sage jetzt einfach mal, die Auseinandersetzung als solche eben auch einen Wert darstellt. Auch Thematisierung als solches, dass man die Sachen eben auch benennt und nicht verdeckt, dass man dazu steht, dass es so eine Vergangenheit gibt, dass man aber eben auch versucht abzuleiten, was wäre denn für mein heutiges Leben und für mein heutiges Handeln, was kann ich daraus rausziehen, eben aus dieser Geschichte, die wir hier versuchen aufzufächern.
Eine Mordsaufgabe. Schwierige Themen, die man da behandelt. Vielleicht so, was ist ein Thema, auf das du dich besonders freust?
Ja, ich freue mich jetzt wirklich eigentlich auf Gesamtausgabe. Ich habe mich jetzt im Moment aktuell, kann ich halt wirklich sagen, die Breite von Persönlichkeiten, die wir haben fürs Projekt haben können gewinnen. Du, Elisa, stehst jetzt hier an erster Stelle. Aber dass Emmanuel Gagneux, quasi unsere Weltstar, wo wir im Moment musikalisch haben, das Soundlayout beigesteuert hat, dass Jade Fink ein ganz tolles Artwork gemacht hat. Also die Vernetzungsgeschichten miteinander ins Gespräch und zusammengekommen, das ist sicher auch etwas, wo Radwix immer antrieben hat. Die Plattformfunktion, wo wiederum Begegnungen schaffen. Ich glaube, das ist so das Zusammenspiel vom Team, die Breite von den Themen. Dann kann ich sagen, ich freue mich aufs Ganze.
Super, ja, dann freuen wir uns doch mit dir.
Besten Dank.
Merci. So eine Sendung macht man ja nicht einfach so schnell. Das braucht viel Zeit, das braucht auch Ressourcen. Und da ist Geld auch immer ein Thema. Und gerade bei so einem Thema ist auch immer wichtig, offenzulegen, woher denn das Geld kommt. Die Schwarz-Weiss-Sendung wird dieses Jahr unterstützt von der Bürgergemeinde Basel und der Eidgenössischen Fachstelle für Rassismusbekämpfung. Jetzt werden sich wahrscheinlich viele fragen auch, hey, wieso finanziert die Bürgergemeinde Basel genau so ein Anliegen? Wieso so eine Sendereihe? Was hat denn die Bürgergemeinde mit so einer Sendung Schwarz-Weiss überhaupt zu tun? Wieso die Bürgergemeinde Basel unser Anliegen unterstützt, hört ihr jetzt im Gespräch von Janina Labhardt mit dem Leonard Burkhardt. Er ist der Vorsitzende der Bürgergemeinde und unter anderem auch Historiker.
Ich finde, dass man sich seiner Geschichte stellen muss. Es ist, auch wenn sie eben weniger schöne Seiten aufweist, und dass man das mit einem Medium wie das Radio macht, hat uns sehr überzeugt, dass wir hier einfach können ein breiter Publikum erreichen als nur eine Fachwissenschaft, dass wir auch können das methodisch sorgfältig machen, oder dass das methodisch sorgfältig gemacht wird, das mache ich ja nicht mehr. Das hat uns überzeugt, das finden wir wichtig, also dass nicht irgendwelche Slogans oder irgendwelche Halbworte da verbreitet werden, das halten wir für sehr schlüssig, und ich bin überzeugt, dass die Vergangenheit nicht verklären darf, sondern sich rational damit auseinandersetzen, mindestens ein Teil davon, wie man mit der Geschichte soll umgehen. Es hat sicher bei diversesten Familien von Basel und der gesamten Oberschicht so Verstrickungen gegeben. Man hat Handel getrieben bis nach Amerika, bis nach Afrika, hauptsächlich aber auch in Europa. Und dort ist es unvermeidlich zu der Zeit vom 17., 18. und noch frühen 19. Jahrhundert, dass man dort auch Sklavenbesitzer wahrscheinlich in der Reihe hatte oder auch Sklavenhändler. Und das einfach zu verleugnen, ist nicht möglich, wäre auch bedenklich. Und darum finde ich das ein guter Schritt, wenn man das macht. Für mich persönlich als Historiker ist klar, es ist wichtig, dass es methodisch vernünftig erfolgt, dass man so auch den Kontext jeweils sieht. Ich finde es nicht besonders fruchtbar, wenn man jetzt würde hingehen und sagen, ja, die Sklavenhändler sind alle böse Menschen gewesen, die zynisch Sklavenhandel betrieben haben. Sie sind in einem jeweils sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen Kontext gewesen und sind aus dem aus Sklavenhändler möglich geworden. Und das müssen wir halt alles aufschaffen und zeigen, und das finde ich sehr wichtig, ohne irgendetwas zu beschönigen.
Dafür sind er auch als Burgert ansprechen, Leonhard Burkhardt. Vom Namen her stammen sie also auch von diesen Familien ab, von diesen Basler Familien vom Teig, die genannt werden in den Archiv, die eben Sklavenhandel betrieben haben. Wie geht es Ihnen persönlich dabei, als auch Burkhardt-Vertreter?
Ich weiss nicht, ob meine direkten Vorfahren in so Sklavenhandel verstrickt waren. Es ist auch schwierig nachzufolgen bei uns. Wir sind eher Professoren, aber auch Händler gewesen. Auch Grossgrundbesitzer, Pfarrer. Ich weiss es weniger persönlich, aber ich finde trotzdem natürlich, müssten auch wir uns denen vielleicht bitteren Worten stellen. Es ist ein zwiespältiges Gefühl natürlich, deren Obersicht anzuhören. Aber ich meinte, dass ja, der Rückblick auch ein Doppelter sein wird. Es sind auch grosse Leistungen von diesen Familien erbracht worden. Basel ist eine bedeutende Stadt heute, auch dank dieser Familie. Unter anderem, das lässt sich nicht leugnen, beruhend auch zum Teil auf Sklavenhandel.
Unsere zweite Geldgeberin ist die Eidgenössische Fachstelle für Rassismusbekämpfung. Wieso es der Fachstelle wichtig war, das Projekt zu unterstützen, gehört darum jetzt vom wissenschaftlichen Mitarbeiter Alain Stampfli.
Erstens sicher mal eine einzigartige Gelegenheit ist, das Thema Rassismus in die Öffentlichkeit zu tragen. Und vor allem Ungleichheiten, die früher mit Gewalt institutionalisiert wurden, sind heute ja immer noch sehr verfestigt. Übermittlungen von denen prägen noch immer unser heutiges Denken. Und genau das manifestiert sich ja im strukturellen Rassismus oder macht ihn sogar aus. Und der strukturelle Rassismus müssen wir benennen und sichtbar machen. Und genau das erhoffen wir uns von eurer Sendereihe. Also mir hat gefallen, dass es sich nicht um eine Sendung handelt, sondern um eine ganze Reihe. Oder? Und super ist, dass die Sendung durch das in die Tiefe gehen kann und auch die kolonialen Verflechtungen von Basel genauer kann hinterfragen kann. Oft herrscht ja in den Köpfen der Glaube, dass es keine Verbindung zwischen der Schweiz und dem Kolonialismus gibt. Obwohl die Schweiz nicht im Besitz von Kolonien war, haben doch ein paar Familien und Unternehmen gerade in Basel enorm vom Kolonialismus profitiert. Und oft ist es so, dass der Reichtum nicht hinterfragt wird, auch nicht, wie das gewisse Objekte zum Beispiel in unseren Museen sind gekommen oder wie das Wissen zur kolonialen Zeit vermittelt wird.
Wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, so eine Senderei auf die Beine zu stellen, ist eine Monsteraufgabe. Und darum haben wir das auch als Team probiert zu packen. Das sind unter anderem RedaktorInnen vom Radio X involviert, aber auch externe Projektmitarbeitende. Ich freue mich sehr, dass ich euch da zwei, drei Personen vorstellen darf. Und zwar hat die Künstlerin Jade, die Delay Johanna Fink, uns zum Beispiel bei den Illustrationen für die Webseiten und Social Media unterstützt. So eine Sendung kommt natürlich auch nicht aus ohne Musik. Und darum hat uns der Musiker Manuel Gagneux Soundlayout komponiert. Ihn kennt ihr unter anderem auch als Bandmitglied von Seal and Ardor. Und wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, kennt ihr mich eigentlich ja sonst auch nicht bei Schwarzweiss. Ich fungiere da als Gastmoderatorin. Ansonsten hört ihr mich vielleicht auch am Dienstagabend bei Joliba. Oder kennt mich vielleicht auch als Masterstudierende aus dem Studiengang African Studies. Oder habt mich unter anderem vielleicht auch schon im Archiv BAB, Basler Afrika-Bibliografie, angetroffen. Jetzt aber zur Abwechslung mal kurz Musik. Freut euch auf das Lied «Glory» von Burna Boy featuring Ladysmith Black Mambazo.
Yendaba yami mbu, yendaba yami le, this is my story. Yendaba yami le, this is my story.
Also, willkommen zurück. Ich bin jetzt hier im Studio mit der Janina. Sie wird die erste Ausgabe am 16.03. Aufbereiten. Janina, Herzlich willkommen. Wie geht's dir?
Danke, Jogo. Gut. Merci. Und dir?
Ja, tipptopp. Eben, du fährst ja gerade an mit dem ersten Beitrag zur Senderei Schwarz-Weiss. Was dürfen wir am 16.03. dann erwarten?
Ich habe mit zwei hochkarätigen Buchautoren geredet, mit dem Martin Dien und dem Nicola Reichner. Beide leben in Basel und genießen einen Ruf als Schriftsteller und haben interessanterweise sich vor unserem gemeinsamen Gespräch per Zufall an einer Geburtstagsparty kennengelernt. Und dort, an dieser Party, ist offenbar das Thema bald Radio X gesehen, Sendereihe Schwarz-Weiss, ihre Bücher und das geplante gemeinsame Gespräch.
Extrem spannend, eben beide Schriftsteller. Über was haben denn die zwei geschrieben?
Das eine Buch von Martin Dien heisst «Meine Väter» und ist eine Autobiografie. Die Hauptfigur macht sich auf eine Spurensuche, wer der liebliche Vater ist und wer seine Vorfahren sind. Und das führt nach Trinidad in ein dunkles Kapitel vom Kolonialismus in der Karibik. Und der zweite Buchautor, der Nicola Reichner, hat im Surinam geschrieben, eine zum Teil fiktive Geschichte vom Johann Rudolf Reichner, ein Vorfahr vom Autor. Der ist in Basel aufgewachsen, hat sich kaufmännisch bei Burkhardt und Company ausbilden lassen und ist dann bald nach Surinam aufgebrochen, eine niederländische Kolonialmacht in der Karibik.
Jetzt gerade so beim ersten Mal hören, klingt es ja so, als wären das sehr ähnliche Geschichten. Ist das dann auch wirklich so?
Es sind ähnliche Antriebe von diesen beiden Autoren. Also die eigene Familiengeschichte erforschen, aber interessanterweise sind es ganz unterschiedliche Positionen gewesen. Der Martin Dien stellt fest,
unsere Vorfahren sind auf verschiedenen Positionen gewesen. Die Vorfahren vom Herrn Reichner, der Johann Reichner, war ein Sklavenhalter gewesen. Das ist ganz vereinfacht gesagt. Und meine Familie sind Leute gewesen, die gegen das Kontraktarbeitertum gekämpft haben, aktiv, aber auch gegen Kolonialismus, wo die Schwarzen Trinidaden innen darunter gelitten haben. Also, dass wir heute zusammensitzen können, ist selbstverständlich, aber es ist eigentlich ein Erfolg von einer gelingenden Aufklärung, weil er ist natürlich nicht mehr auf dieser Position jetzt als Basler, wo er seine Vorfahren wahrscheinlich gewesen wären.
Ja, nein, es hat in meinen Augen auch damit zu tun, dass die Zeit, wo wir jetzt darüber reden, so war, wie sie war. Das heisst, die Privilegierten haben die Möglichkeit gehabt, in der Kolonie Land zu besitzen. Von hier aus, von der Schweiz aus, die selber keine Kolonie gehabt. Und das war eine Art von Handelsmöglichkeit gewesen, die jetzt eine andere ist. Aber es ist sehr interessant, über jetzt auch zu reden. Mit der ganzen Situation, die wir jetzt haben, verändert im Vergleich zu früher, aber es ist nicht dort falsch gewesen und jetzt richtig, sondern wir haben sehr ähnliche Probleme, wo wir mit, das ist ein Nachfolge von der Sklaverei, wo wir davon profitieren, heute und jetzt.
Das ist der Schriftsteller Nicola Reichner gewesen, davor gerade der Martin Dien, zusammen im Gespräch für Schwarz-Weiss.
Mega schönes Statement. Also, da wisst ihr schon mal, was euch erwarten wird. Ich freue mich sehr. Und darum, wer sich jetzt auch gerade freut, unbedingt einschalten. Also, am 23. März geht es ja dann gerade weiter mit unserer zweiten Ausgabe. Und zwar widmen wir uns dann am Basler Sklavenhandel. Jetzt, Janina, du bist ja eine von zwei Redaktorinnen, die dem Thema nachgegangen sind. Auf was hast du dich da fokussiert?
2004 ist ein Buch im Christoph-Merian-Verlag erschienen, das jetzt schon längstens vergriffen ist. Es heisst «Baumwolle, Sklaven und Kredite». Und es ist geschrieben von Niklaus Stettler, Peter Henger und Robert Labhardt. Das sind drei Historiker von Basel. Und sie beabsichtigen mit ihrem Buch die historische Aufarbeitung von der schweizerischen Teilhabe am Sklavenhandel. Es ist aber nicht eine Abhandlung von der schweizerischen Wirtschaftsgeschichte, sondern ganz nachvollziehbar verfasst. Es hat drei Firmen gegeben, alle drei von der grossen Familie Burkhardt. Die haben einen Handel betrieben innerhalb von Europa, aber auch der Karibik, Afrika und den USA.
Ich habe den Co-Autor Niklaus Stettler gefragt, was ihn am meisten beeindruckt hat, nachdem er Archiv durchpflügt hat und Briefwechsel und Buchhaltung von diesen drei Firmen gesichtet hat.
Ich meine, das, was mich am meisten überrascht hat, ist eigentlich so, sagt dem, die Banalität des Sklavenhandels. Das, was in den Akten drin ist, ist, die machen Sklavenhandel, wie sie mit Baumwolle handeln. Sie tun so, als ob es hier nicht um Menschen würde gehen, sondern eben um eine ganz einfache, banale Ware, die man halt umeinander schiebt. Wie kann denn das eigentlich sein, dass man so über Menschenhandel spricht, wo doch eigentlich die Leute ja gewusst haben, um was das geht? Also, die einzelnen Burkhards sind zwar nie auf einem Schiff gewesen und haben direkt dort Sklaven eingeladen oder geblockt oder so, aber sie haben ja Berichte bekommen von ihren Kapitänen, die geschrieben haben, wie das geht, die geschrieben haben, da sterben ins Leute. Übrig bleibt in der Wahrnehmung von den Firmenbesitzer bleibt, wir haben einen Verlust von 10% von der Ware. Und das Zweite, was mich total beeindruckt hat, im Zusammenhang mit dieser Diskussion sagt man ja immer, ja, dann hat man ja noch anders gedacht und die Moralvorstellungen sind noch anders gewesen. Man hätte ja niemand daran gedacht, dass das ja unmenschlich ist. Und ich glaube, es ist schon noch wichtig, dass schon 50 Jahre bevor die Burkhards anfangen zu investieren in die Sklavenschiffe, hat der Russe schon geschrieben, er findet den Sklavenhandel unmenschlich. Der Isaac Kieseli in Basel schreibt gegen den Sklavenhandel an. Also, es ist da, es ist auch innerhalb der Kreise, wo die funktionieren, ist es eigentlich klar, das geht nicht. Gleichzeitig macht man es trotzdem. Und macht es, ohne irgendeinen anfangen, darüber nachzudenken, was das eigentlich ist. Nicht schriftlich.
Claire, und so wie ich es verstanden habe, bist du dieser Banalität eben genau auch auf den Grund gegangen und hast probiert, jetzt auch mal die Zahlen irgendwie ein bisschen zusammenzubringen, die sogenannten Verlustbilanzen vielleicht auch genauer zu durchleuchten. Was passiert denn da?
Genau, ich habe mich ein bisschen mehr am Zeitgenössischen vom Thema gewidmet, und zwar am Thema von der Wiedergutmachung. Da hat ja im Dezember die niederländische Regierung sich für die Rolle vom Land in der Geschichte der Sklaverei entschuldigt. Aber wir legen jetzt hier den Fokus auf die Schweiz, auf Basel. Die Schweiz hat ja keine eigene Kolonie gehabt, ist aber im Kolonialismus verstrickt gewesen. Und zwar haben wir zum Beispiel Schweizer als Söldner verdingt, um Aufstände in den Kolonien von anderen Staaten niederzuschlagen. Schweizer haben Plantagen in der Karibik gehabt, sie haben Handelsgesellschaften finanziert, die Menschen verschleppt haben. Geschäftshäuser haben mit Unternehmen gehandelt, die im Sklavenhandel tätig waren. Und natürlich auch die rassistische Denkweise, die hat die Schweiz ja auch mitgeführt und ist dort auch daran beteiligt gewesen. Grundsätzlich hat die Schweiz also in verschiedenen Formen vom Sklavenhandel Profit gemacht. Und das sind zum Beispiel bei Reichtümer von Familien, aber auch bei der Industrialisierung, zum Beispiel mit der Textilindustrie. Und darum gibt es Forderungen, dass sich jetzt auch die Schweiz formell entschuldigen sollte und dass sie Sklaverei-Reparationen zahlen, also Geld zahlen. Und das schauen wir genau an. Wir schauen uns an, wie denn so eine Wiedergutmachung könnte aussehen, was auf politischer Ebene gelaufen ist. Da hat es schon verschiedene Vorstöße, verschiedene Interpellationen gegeben, gerade letzten Sommer die letzte. Und auch mal schauen uns ein bisschen an, wie sieht das eigentlich hier in der Region Basel aus.
Also extrem komplexes Thema. Kann man auch vorstellen, ist extrem schwierig. Wie tut man dann so etwas berechnen? Also wie berechnet man dann einen Betrag X als Wiedergutmachungssumme, die dann die Schweiz soll irgendwann die nächsten Jahre zurückzahlen? Auf jeden Fall extrem spannend. Wenn auch ihr das spannend gefunden habt, unbedingt am 23. März einschalten. So, bevor es weitergeht, brauche ich aber gerade mal eine kurze Pause. Darum jetzt kurzer musikalischer Einschub. Komma von Paar. So, willkommen zurück. Jetzt haben wir eine kurze musikalische Pause gehabt. Wir fahren gerade weiter mit der dritten Ausgabe von «Schwarz-Weiss». Dort ist Michaela der Frage nachgegangen, welche Spuren von kolonialen Strukturen finden HistorikerInnen in den Archiven hier in Basel. Für diesen Beitrag hat sie zwei HistorikerInnen aus dem Team vom Projekt Stadtgeschichte Basel ins Interview eingeladen. Mit ihnen hat sie über die aktuelle Ausgabe von dem insgesamt 9 Bänder geredet. Und zwar dürfen wir uns freuen auf einen Beitrag mit der Professor Dr. Susanna Burkhartz und mit dem Herrn André Salvisberg. Liebe Michaela, kannst du mir kurz sagen, was dürfen wir erwarten? Was haben auch die HistorikerInnen zu ihren eigenen Recherchen in den Archiven können mitteilen?
Obwohl Basel ja keine Kolonialmacht im engen Sinn war, sind Spuren von Basel und Baslerinnen in diesem Kontext zahlreich, sagt der Historiker André Salvisberg.
Man kann Basel überall in kolonialen Strukturen wahrnehmen. Sei das jetzt eben im Militärdienst, im Staatsdienst, in Wirtschaftsstrukturen, auch in der Wissenschaft. Also, da sieht man, wie in welchen Facetten Kolonialismus überall auftaucht und wie das nicht an Nationalstaatlichkeit gebunden ist. Also das heisst, eine Schweiz, die keine Kolonialmacht ist, ist aber gleichzeitig Teil von kolonialen Netzwerken. Und die Menschen, die Basler und Baslerinnen, haben dort mitgemacht.
Auch wenn die Archivquellen zum Teil schon recht bekannt sind und von Wirtschaftshistorikerinnen auch schon im 19. und 20. Jahrhundert bearbeitet worden sind, können heute neue Erkenntnisse daraus gewonnen werden. Weil heutige WissenschaftlerInnen die Quellen anders angehen, erklärt Professor Dr. Susanna Burkhartz.
Ich würde sagen, durch die Forschungsdiskussionen und auch durch die gesellschaftlichen Diskussionen bekommt man eine Art neue Aufmerksamkeit auf Fragestellungen, die man je nachdem vorher nicht gehabt hat, wo man selbstverständlich gefunden hat, dass man selber überlegen ist, dass entweder die Schweizer die Besseren sind, die Eidgenossen oder die Weissen oder die Europäer oder die Christen. Je nach Zusammenhang, wo man darin geredet hat, hat es eine selbstverständliche Annahme gegeben, dass es Ungleichheit zu Recht gibt und dass wir überlegen sind. Und die Gewissheit von der eigenen Überlegenheit, die würde ich sagen, ist doch in den letzten Jahrzehnten massiv unter Druck gekommen.
Das Interessante ist ja auch, dass man lernt, die Quellen neu zu lesen. Wir nehmen Quellen zur Hand und haben sie früher auf eine Art gelesen. Wir nehmen sie heute zur Hand und uns gehen die Augen auf. Da, durch den Lernprozess, wo wir durchgegangen sind, durch Fragen, die gestellt worden sind, gute Fragen, unangenehme Fragen, die auch gestellt worden sind, die eben die blinden Flecken aufzeigen. Der Erkenntnisgewinn kann zum Teil dramatisch sein, selbst wenn die Quelle nicht neu ist.
Und diese blinden Flecken hat ja sicher auch jeder oder jede von uns. Darum bin ich extrem gespannt, was wir da werden erfahren in diesem Beitrag. Also, ich würde mir sicher auch Gedanken machen, wo vielleicht meine blinden Flecken sind. Wenn auch du das Thema spannend findest und dich auch fragst, wo vielleicht deine blinden Flecken sind, dann schalt darum doch am 30. März unbedingt ein. Ich habe jetzt den Paul da bei mir im Studio. Und zwar tut er einen Beitrag vorbereiten für den 6. April zum Thema Gespräche mit Basler Familien. Hoi Paul.
Hey Lisa.
Hey.
Es ist eine spannende Sache, was da in Planung ist, auf jeden Fall.
Ja, was dürfen wir denn erwarten?
Also die Idee ist, das Gespräch zu suchen eben mit Basler Familien, die durch ihre Familiengeschichte eben auch verbunden sind mit dem Kolonialismus, die eine Vergangenheit haben, die mit all diesen Themen zusammenhängt und da über diese Gespräche auch eine Möglichkeit zu bieten, sich dem zu stellen. Das bedeutet aber erstmal natürlich, dass ich sehr viel Recherche betreibe. Also ich bin auch im Austausch mit vielen Leuten von der Universität Basel gerade und versuche rauszufinden, was sind da Namen? Was sind das eigentlich für Verflechtungen? Wir wissen ja, die Schweiz selbst hatte eben keine Kolonien, aber diese Familien, die sehr vermögend und weit verzweigt waren, haben trotzdem auf verschiedenste Arten und Weisen teilgehabt am Kolonialismus. Und das sind auch an vielen Stellen sehr unschöne Verknüpfungen, die einfach bestehen. Und ich versuche das jetzt aktuell zu recherchieren und dann eben mit den Nachfahren dieser Menschen in Kontakt zu kommen und zu sehen, inwiefern ist das bei denen präsent und falls ja, wie geht man damit um? Und meine Kollegin Janina hat ja bereits schon zum Beispiel mit Leonhard Burkhardt geredet und der hat auch gesagt, ja, sich dem zu stellen, ist auf eine Art angebracht.
Genau, also es ist jetzt Zeit und man sieht ja auch gerade in der Schweiz auch nach der Black Lives Matters Bewegung, dass die Forderungen natürlich zu dieser Auseinandersetzung, historischen Auseinandersetzung, extrem laut werden. Kann man aber auch vorstellen, dass das natürlich auch vielleicht schwierig wird, mit gewissen Familienmitgliedern zu reden. Gerade über auch so sehr negativ behaftete Vergangenheiten. Was nimmst du dir vor? Hast du irgendwie schon eine Schutzstrategie, wie du mit dem wirst umgehen, weil es vielleicht mal ein bisschen unschön wird?
Also zunächst einmal, ich möchte die Recherche gut betreiben, ich möchte sie aufwendig betreiben und einfach genau wissen, worüber reden wir eigentlich genau. Und dann aber natürlich, also ich hoffe sehr, dass sich Basler Familien auf dieses Gespräch einlassen, auch gerade auch berühmte und reiche Familien. Mhm. Ich hoffe sehr, dass sie sich darauf einlassen, weil es geht ja nicht darum, direkt Anklage zu erheben gegen heute lebende Menschen unbedingt. Es geht ja eher mal darum, sich einfach dem zu stellen, was man an eigener Familiengeschichte hat. Und ich glaube, das tut in verschiedensten Kontexten, ist das wichtig. Und wir bei Radio X versuchen jetzt einfach mal das, was einerseits Stadtgeschichte ist, mit dem Kolonialismus verknüpft ist und gleichzeitig eben aber auch Familiengeschichte ist, uns dem zu stellen. Es geht mir jetzt nicht darum, jemanden anzuprangern. Genau, das ist nicht der Ansatz. Aber natürlich muss man schauen, was ist historischer Befund und da wird nicht nur, also das ist jetzt ganz vorsichtig gesagt, da wird nicht nur Schönes dabei sein, keine Frage.
In dem Fall, also ich schicke da schon mal ganz viel positive Energie für die Gespräche und wenn ihr auch Interesse haben, mehr über die Basler Familien und ihre Verstrickungen im Kolonialismus zu lernen, dann schaltet unbedingt am 6.4. ein. Danke vielmals, Paul.
Danke, Lisa. Hey.
Jetzt bin ich gerade hier im Studio mit dem Mirko und zwar tut er die Ausgabe vom 13. April vorbereiten. Dort reden wir dann über Basler Museen und die Sammlungsprovenienzen. Du hast dich dem ein bisschen gewidmet. Wie wir das ja gerade aktuell beobachten, gibt es jetzt auch gerade die Initiative vom Museum Riedberg zur Benin-Initiative. Sind das auch so ein bisschen die Thematiken, die du verfolgst? Auf was dürfen wir uns dann freuen am 13.?
Genau, danke schön, Lisa. In der Provenienzforschung geht es ja darum, herauszufinden, wo die Objekte eigentlich herkommen, wo sie ihren Ursprung haben. Und gerade das Museum Riedberg hat momentan eine sehr interessante Ausstellung am Laufen, Wege der Kunst, wie die Objekte ins Museum kommen. Und gerade das Museum Riedberg hat mit der Benin-Initiative Schweiz da eigentlich schon beispielhafte Arbeit geleistet. Und zwar haben sie sich zusammen da mit nigerianischen HistorikerInnen, wo zusammen sind sie am Schauen, wo all die verschiedenen Bronzen, die Skulpturen eigentlich überall hergekommen sind, nachdem sie quasi von den Engländern im späten 19. Jahrhundert quasi mitgenommen worden sind, während der Rest von dem Königreich brennt hat. Und das stellt uns halt vor eine interessante, spannende und sehr traurige Fragestellung, woher kommen die Schätze in diesen Schweizer Museen. Und Nicht nur in Zürich, auch in Basel haben wir natürlich diese Schätze. Und es nimmt mich Wunder, was steckt eigentlich im Kunstmuseum Basel? Was ist im Museum der Kulturen zu finden, wo übrigens auch Teil von dieser Benin-Initiative ist? Naturhistorische Museum, meine Güte, was dort alles drinnen ist. Woher das alles kommt?
Jetzt bei der Benin-Initiative ist es ja so, dass man das auch hat können an einem historischen Event ja festmachen. Wie ist denn das gerade zum Beispiel auch beim Kulturmuseum? Ich kann mir vorstellen, nicht alles ist ja immer Raubkunst oder teilweise ist das schwierig. Gehst du diesen Fragen auch noch, wie man überhaupt definiert, ob etwas geraubt ist oder nicht?
Es ist ein sehr dehnbarer Begriff. Es ist auch gesetzlich in der Schweiz ein sehr dehnbarer Begriff. Wenn jetzt ein Objekt quasi damals geschenkt worden ist oder wirklich verkauft worden ist, dann heisst das ja nicht immer, dass das in gutem Gewissen gestanden ist. Ich meine, wenn jetzt die Menschen ihren Glauben einfach mal dahin geschmissen haben, weil die europäischen Missionare gekommen sind und ihnen den christlichen Glauben aufgesetzt haben, das ist ein unglaublich gewaltsamer Akt. Und die Objekte, die sind nur wegen dem plötzlich europäisch geworden. Also es ist ein
komplexes Thema. Komplexes ich sehe schon, extrem verstrickt. Ich kann mir vorstellen, dass da auch ja, das braucht einfach auch Zeit, gell? Auf jeden Fall glaube ich, wir haben am 13. eine extrem spannende Sendung. Ich freue mich besonders drauf und bin dann auch gespannt, was wir von dir da noch weiter erfahren, ganz im Detail.
Dankeschön, Elisa.
Jetzt habe ich aber mal ein bisschen genug geredet und ich glaube, bevor wir weitermachen, tun wir doch gerade mal kurz Musik einschieben. Darum jetzt die Rockbar Joanna von Afrobee. So, willkommen zurück nach der musikalischen Pause. Dann nach einer kurzen Pause geht es dann weiter am 27. April mit einem Beitrag von Daniel. Daniel ist heute jetzt auch gerade da bei mir im Studio.
Hallo, Elisa.
Hoi. Eben, du hast dich ja mit dem kulturschaffenden Teil auseinandergesetzt. Es geht da um eine ganz bestimmte Initiative. Vielleicht kannst du gerade ein bisschen darüber erzählen, mit wem hast du da geredet? Was dürfen wir erwarten?
Also ich habe als Aufhänger habe ich das Kollektiv The 50-50 Group ausgewählt. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, dass Mitbegründer von diesem Kollektiv ist Relia Rediger. Relia ist in Basel, in der Basler Popszene bekannt als Sänger von einer Band, die es heute leider nicht mehr gibt, The Bianca Story. Also er kommt ganz klar aus dem Pop-Ecke, ist dann aber vor 6-7 Jahren in Kongo gereist, nämlich in dem Land, wo er geboren ist und glaub, bis als Vierjährige auch gelebt hat. Er hat dann dort auch eine Art Theaterprojekt können realisieren mit Kunstschaffenden aus dem Kongo. Und offensichtlich hat er das so gepackt, respektive hat so tolle Leute kennengelernt, dass er eben heute noch mit einem Teil von diesen Menschen zusammen schafft. Genau. Du willst sicher wissen, was der Group 50-50 ist. Nehme genau. Ich jetzt mal an. Genau. Also, das ist ein Kollektiv, wo Kunstschaffende, Kulturschaffende aus Kongo, der Schweiz und Deutschland haben. Und das ist wirklich das Ziel ist, dass es paritätisch ist. Also, dass es wirklich 50-50 ist. Und, das ist hat er mir im Interview verraten, nicht immer ganz einfach. Aber das ist ganz klar ihr Ziel. Und sie machen Theaterproduktionen. Also es sind meistens so Theater-Musikproduktionen. Die aktuellste Produktion tut mir extrem interessant, weil sie passt zu unserer Sendereihe Schwarz-Weiß. Die heisst «The Ghosts Are Returning». Und «The 50-50 Group» sind mit dieser Produktion auch schon in Basel gewesen, in der Kaserne. Haben eine ganze Tournee hinter sich und Relia hat mir eben erzählt, dass offensichtlich haben sie schon wieder neue Einladungen von Festivals bekommen. In diesem Stück geht es um ein ganz spezielles Thema, wo mir persönlich so auch nicht bewusst war. Ist. Also da ist ein Schweizer Arzt in den 50er Jahren nach Kongo gereist und hat 7 Pygmäen-Skelette gestohlen, man kann es eigentlich nicht anders sagen, um sie dann nach Genf zu bringen, an die Uni, für sogenannte Forschungszwecke.
Also Human Remains, wir reden da von Körper. Toten Körper, den man aus dem Kongo korrekt da angebracht hat.
Genau.
Klingt nach einem extrem schwierigen, emotionalen Thema. Was hoffst du, was erhoffst du dir für die Sendung vom 27.?
Also ich erhoffe mir quasi, dass mir das sehr schwere, emotionale Thema, wo mir selber auch sehr nachgeht, wenn ich darüber nachdenke, dass mir das mit dank der Kultur, der Musik und der Kunst irgendwo auf eine versöhnliche Art und Weise, nicht falsch verstehen, so etwas kann man nicht verzeihen. Aber ich glaube, mit dem Stück schafft man es eben, dass man das Thema nicht mehr durch eine versöhnlich vermitteln kann. Und man muss auch dazu sagen, der Elia Rediger hat mir gestern gesagt, Group 50-50 gehen so lange auf Tournee, bis die 7 Skelette wieder zurückkommen in die Dörfer, wo sie gestohlen worden sind.
Dann hoffen wir, dass wir das, dass wir mit der Sendung «Schwarz-Weiss» da auch irgendwie einen guten Beitrag zu dieser Forderung können schaffen. Ich freue mich extrem, auch wenn es ein schweres und ein schwieriges Thema ist. Ich glaube, ab und zu muss man schwierige Themen ansprechen. Und darum, liebe Daniel, danke vielmals und wir hören dich dann am 27. April.
Danke vielmals, Elisa.
Zu Beginn vom Mai haben wir dann ein eher schwieriges Thema. Ich freue mich dennoch. Am 4. Mai hören wir mehr über die Rolle der Basler Mission in dieser Kolonialgeschichte von Basel. Janina, du gehst ja da mit ganz verschiedenen Leuten ins Gespräch oder versuchst ins Gespräch zu gehen. Was erwartest du selber von dieser Ausgabe? Auf was freust du dich? Welchen Fragen willst du dich widmen?
Schon während meiner Kindheit in Basel ist mir schon immer aufgefallen, die Missionsstrasse, Missionshaus, die Basler Mission, das tönt für mich persönlich so nach Kreuzzug, den christlichen Glauben aufzwingen, Klöster und Kirchen errichten, Herrschaft, Macht und Gewalt in verschiedenen Ländern von Afrika, Lateinamerika, Asien und Ozeanien. Dass die Mission 21 heutzutage und die Basler Mission dem Bild nicht entsprechen, ist klar. Aber ich möchte trotzdem fragen, wie haben die kolonialen Verstrickungen von der katholischen Kirche in der Schweiz ausgesehen? Wie haben sie profitiert vom Kolonialismus durch ihre Missionstätigkeit? Und was hat das schliesslich mit der Geschichte zu tun? Also welchen Umgang, welche Aufarbeitung wäre eigentlich begrüßenswert?
Ich kann mir vorstellen, extrem schwierig, gerade wenn ich an meine Zeit denke in der Kirche, als guter Christ probiert man ja vor allem auch, oder Christin probiert man vor allem auch, den Menschen zu helfen. Jetzt gerade in dieser Verstrickung vom Kolonialismus kann ich mir vorstellen, dass das amigs nicht ganz trennscharf ist. Also es wird sicher auch Leute geben, die wirklich haben wollen helfen. Und dennoch wird man dann irgendwie zum Täter oder der Täterin. Ist auch das eine Frage, die dich interessiert?
Ja, vor allen Dingen, die Missionsgesellschaften tragen ja bestimmt eine Mitschuld, dass Menschen mit einer anderen Hautfarbe bis heute als Menschen von einer zweiten oder dritten Klasse behandelt werden. Diesen und weiteren Fragen möchte ich gerne nachgehen.
Tipptopp, dann freuen wir uns auf die Ausgabe vom 4. Mai. Und wenn du am 4. Mai keine Zeit hast, kein Problem, du findest den Podcast in voller Länge auf www.radiox.ch. Ich bin jetzt hier im Studio mit der Claire nochmal. Und zwar reden wir am 11. Mai, Claire, gell, über Basels Handel heute. Was dürfen wir da erwarten? Mit wem versuchst du in Kontakt zu kommen? Mit wem hast du geredet? Wo hast du die Informationen zusammengesucht?
Genau, wir haben ja eigentlich oft in der Sendung reden wir sehr oft über die Sklaverei von früher noch, wie doch dort alles schlimm war, wie können wir die Schuld von unseren Vorfahren begleichen etc. Aber in dieser Folge bleiben wir jetzt mal in der Gegenwart und zwar fokussieren wir uns auf zwei Punkte. Zum einen ist das der Handel von Basel von der Schweiz heute. Die Schweiz die gilt ja als wichtigste Drehscheibe im Rohstoffhandel. Und da wollen wir uns anschauen, was hat sich im Rohstoffhandel seit der Kolonialzeit verändert. Stichwort hier Menschenrechtsverletzungen, Ausbeutung, umweltschädliches Verhalten. Da gibt es ein neues Gesetz und wegen diesem Gesetz müssen die grössten Schweizer Unternehmen dieses Jahr, also im 2023, zum ersten Mal Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen. Aber natürlich gibt es auch hier Kritik, weil viele BeobachterInnen finden, dass eben Verletzungen von Menschenrechten damit nicht bekämpft werden und das Gesetz würde dem auch zu wenig weit gehen. Und genau das wollen wir näher anschauen, wie sieht das eigentlich aus, was greift nicht, vielleicht auch auf EU-Ebene. Der zweite Schwerpunkt, der schauen wir ein bisschen auf die moderne Sklaverei richten. Wir schauen uns an, was man eigentlich unter moderner Sklaverei wirklich versteht. Es geht um Menschenhandel, um Güter, die unter menschenrechtswidrigen Bedingungen hergestellt werden, zum Beispiel Computer, Smartphones, Kleider, Kakao etc. Und wir fragen nachher, wie aufgeklärt eigentlich SchweizerInnen sind, wenn sie eben Güter kaufen bei ihrem Konsum, zum Beispiel wenn sie neue Hosen kaufen und vielleicht auch, inwiefern sind sie bereit, auch Verantwortung zu übernehmen für das eigene Konsumverhalten.
Extrem spannend. Also auch wenn du dich mit Nachhaltigkeitsthemen auseinandersetzt oder einfach grundsätzlich willst du einen Beitrag zur Gesellschaft leisten, dann solltest du dann unbedingt einschalten. Ich bin mir sicher, wir werden extrem viel lernen können in dieser Sendung. Ich freue mich sehr und werde definitiv auch meinen Notizblock parat haben, um ein paar Notizen machen.
Sehr schön, danke dir.
Danke dir.
So you refuse to deal with drugs. You refuse, you don't deal with drugs. And I say you deal with drugs. You deal with drugs, you deal with drugs. You swallow.
Kurz vor Schluss vor der Sendereihe dürfen wir uns dann nochmal auf den Beitrag freuen. Am 18. Mai wird Daniel uns mal eine umgekehrte Perspektive liefern. Und zwar den Blick von Afrika auf Basel. Daniel, du bist jetzt da auch gerade im Studio. Was kannst du uns schon mal verraten?
Ich habe im Atelier Mondial, wo sich hier auf dem Drehspitz befindet, das ist ein Ort, wo Kunstschaffende in Residency sind in Basel, habe ich Tatia Kahn kennengelernt. Tatia ist Aktivistin und Kulturjournalistin und wohnt in Cape Town. Und sie setzt sich mit dem Thema auseinander, südafrikanische JazzmusikerInnen, die zwischen 1948 und 1994 in die Schweiz gekommen sind, ins Exil. Sie macht hier quasi Research- und Archivarbeit. Jetzt habe ich mit ihren eigentlich ein Interview geplant, habe dann aber gemerkt, okay, das ist eigentlich eine viel grössere Geschichte, weil da sind auch mehrere Universitäten an diesem Forschungsprojekt beteiligt. Und es gibt ein ganzes Symposium vom 3. bis 5. Mai, organisiert von der Hochschule von der Künste Bern und von der Basler Afrika-Bibliografie. Und stattfindet das Ganze im Center for African Studies Basel. Wie gesagt, es geht tatsächlich darum, was hat die Menschen, die Jazzmusik machen, damals ab 1948 in die Schweiz getrieben und wer von denen ist eventuell sogar heute noch in der Schweiz und macht Musik? Ich werde also ganze Haufen Musiker-Interviews führen und selbstverständlich eben auch mit der Atia reden, die ich ja persönlich kenne.
Mega cool. Und das heisst, ich werde dich ja dann auch mal in der Uni antreffen wahrscheinlich.
Ich hoffe es.
Für alle, die sich jetzt schon wollen, das in den Kalender schreiben, ihr könnt sicher auch persönlich wahrscheinlich auch dort teilnehmen. Und ansonsten unbedingt einschalten dann am 18. Mai.
Und wenn man es möchte googlen, das ganze Projekt, Forschungsprojekt, heisst Cultural Relations between Switzerland and South Africa 1948 bis 1994.
Hey, spannend. Also ich werde das gerade googlen. Ich hoffe, du hast jetzt auch Notizen gemacht. Und ansonsten, wie gesagt, 18. Mai mit Daniel da bei Radio X. Am 25. Mai geht es dann in eine Schlussrunde von unserer Sendungsreihe «Schwarz-Weiss». Und zwar werden wir dort eine einstündige Sendung haben, wo wir nochmal alle zusammenkommen und unsere Erkenntnisse, Erfahrungen, Erlebnisse nochmal miteinander werden austauschen, reflektieren und auch darüber reden, hey, was hat man eigentlich gelernt, was hat gut funktioniert, was hat nicht funktioniert, welche Themen hat man vielleicht noch gerne mehr vertieft, was hat keinen Platz gehabt, was sind Themen für die Zukunft und vielleicht auch ganz persönliche Perspektiven von unseren RedaktorInnen werden hören, vielleicht auch wirklich persönlich, was haben sie gelernt. Das dann eben am 25. Mai in der Schlusssendung. So, jetzt sind wir aber am Ende angekommen von der Hörbox. Das war es mal für diese Woche. Nächste Woche kannst du uns ja aber hören am Donnerstag, am 7:15, am 8:45, am 11:45 und am 4:45 am Nachmittag. Die lange Version gibt es aber am 1. Bis dahin, ganz gute Zeit. Ein lieber Gruß von mir aus dem Studio. Elisa da Costa.
Schwarz-Weiss, eine Radio X Spezialreihe über die Verstrickung von Basel in der Kolonialgeschichte und Sklaverei. Jeden Donnerstag noch bis am 25. Mai. Alle Beiträge und Links findest du auf radiox.ch.